Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Juni-Ausgabe. Wir treffen in dieser Ausgabe auf die Blattmacher vom Magazin Jazz Time. Der Fabrice Müller und der Joel Wüterich lassen uns in die Zukunft schauen, aber wir schauen auch zurück an den Anfang vom Magazin Jazz Time. Ich habe die beiden getroffen in Basel zu einem Live-Gespräch, das wir nachher gerade werden hören. Der musikalische Ausklang übernimmt, wie immer, der aktuelle Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jazzmore und stellt euch die Sängerin Dalia Donadio vor. Textet vom Musikjournalist Christoph Turnier. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
Jazzcore Podcast.
Ja, willkommen, Joel Fabrice vom Jazz Time. Wir sitzen hier im Hotel Schweizerhof in Basel, gerade am Bahnhof. Ich bin gerade angekommen mit dem Zug und darf nachher wieder zurückfahren. Das hat sich so ergeben, idealerweise. Und wir haben hier ein Räumchen bekommen, das nicht zu warm ist und wo man uns in Ruhe lässt. Und das freut mich sehr, dass ihr zu Gast sind. Im Jazz-Podcast, wir schwätzen über das Jazz-Time, wir schauen ein bisschen zurück, wir schauen, wo es ist und wir schauen führen. Das ist ja bei euch gerade ein Megathema seit jüngst und das hören wir uns gerne an. Und bevor ich grosse Worte über euch mache, lasse ich euch gerade erzählen. Ich denke, ich fange an mit dem Fabrice. Stell du dir vor, was machst du fürs Jazztime? Welche Hüte hast du sonst noch an? Wer bist du?
Sehr gern. Mein Name ist Fabrice Müller. Ich bin beim Jazztime dabei seit 2008, also auch schon seit einer Ewigkeit. Bin als Redaktor dazu gestoßen und bin verantwortlich seitdem für die redaktionellen Inhalte vom Magazin, von unserer Zeitschrift. Das heisst, ich betreue alles, was mit Geschichten zu tun hat, alles, was mit Newsbeiträgen zu tun hat. Und ich betreue auch alle Rubriken, die wir haben, dort, wo Musiker vorkommen, Musikerinnen vorgestellt werden oder Festivals vorgestellt werden. Ich bin selber auch freischaffender Journalist für verschiedene Themen und Magazine. Bin so quasi wie damals im 8. ganz neu zum Jazz dazugekommen und habe mich reingeschafft in die Schweizer Jazzwelt und fühle mich jetzt sehr heimisch in dieser Szene, in dieser Jazz- und Blues-Szene. Und bin eigentlich sehr froh, dass ich das machen darf. Und ich kenne auch schon sehr viele Musikerinnen, Musiker, fühle mich also sehr heimisch.
Joel, deine Reise beim Jazztime bis jetzt und deine Hüte sonst natürlich.
Jawohl, also Ich habe schon recht viele Hüte. Meine Reise beim Jazztime ist ungefähr 2 Jahre alt. Wir haben mal so vor ungefähr 1,5-2 Jahren der Fabrice und ich das Jazztime übernommen und sind jetzt Co-Owner, Co-Inhaber. Ich bin vor allem zuständig und das hat auch einen Grund, warum wir das jetzt zusammen machen. Weil man hat ganz spezifisch gesucht, jemanden, der das Jazztime digitalisieren, auch die neue Generation Z und Generation Me und so weiter tut, mit ins Boot nehmen. Weil das ist ja ganz wichtig, dass Jazz, auch der Jazz in einem Wandel ist und in einem Wandel wird bleiben. Man kann auch nicht beim Mediennutzungsverhalten einfach nur immer auf 2-3 Pferde setzen. Man muss auf verschiedene Pferde setzen. Das machen die ja bei Jazzcore auch. Meine Aufgabe ist vor allem im strategischen Marketing und in der Verlagsleitung drin. Das ist eine Herzensangelegenheit geworden, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang bin ich gestartet und habe gar nicht gewusst, dass das so viel Arbeit macht. Hat dann natürlich sehr viel Arbeit gegeben. Und man kann sagen, dass es jetzt sogar lustigerweise einer von denen Mandate ist von mir, wo sehr viel Platz einnimmt. Aber es macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, Herzensangelegenheit kann ich unterstreichen. Was ich halt sonst mache, ich habe sonst auch noch zu tun. Sagen wir mal so, ich habe eine Sportvermarktungsagentur, wo Eishockey-Profis vermarktet. Und ich habe eine PR-Agentur, die spezialisiert ist auf Weiterbildungsinstitute und auch auf Sport und generell auf Startups. Dort tue ich verschiedene Brandtelling- und Storytelling-Mandate ausüben und Marketing und PR. Und dann bin ich noch Marketing-Dozent nebst noch da.
Nachdem wir euch jetzt kennen und das Jazztime werdet kennenlernen, vielleicht für die Leute zum Einordnen einen kleinen Überblick über die Branche in der Schweiz. Wer berichtet über Jazz in welcher Form, in welchem Format in der Schweiz regelmäßig? Wer kann man da aufzählen neben Jazztime?
Ja, der Jazz ist nicht ein Musikstil, wo so ein Nische da sind, verrichtet, ganz also im Vergleich zu Rock und Pop oder Klassik. Das sieht man nicht nur in den Medien, sondern das sieht man ja bekanntlich, auch wenn es um Subventionen geht. Aber das ist ein anderes Thema. Der Jazz ist sicher ein Thema in gewissen Radiosendern. Es gibt Radio Swiss Jazz, wo ein Sport spezialisiert ist auf Radiosendungen. Es gibt gewisse Tagesmedien, wo teilweise ein mehr, teilweise ein stiefmütterlicher über Jazz berichten. Es gibt zum Teil gewisse Newsletter. Wir haben auch im Blues-Bereich gewisse Webseiten wie bluesnews.ch, die über den Blues spezifisch berichten. Wir haben über das Jazztime selber, wir haben gewisse Magazine im Jazzbereich, die das abdecken. Ich sehe es jetzt, dass in Deutschland da noch mehr läuft, also da ist die Vielfalt noch grösser an Medien als in der Schweiz.
Ich kann da vielleicht noch zufügen, dass es wir natürlich sehr stark achten auf das Mediennutzungsverhalten, oder? Und man dort sich natürlich auch anpassen muss. Und das bedeutet auch, dass anders berichtet wird über Jazz. Prinzipiell, wenn man auch sieht, dass man halt eben, wie ich vorher gesagt habe, die neue Generation mitnehmen muss und halt dann auch muss schauen muss, dass es halt eben mehr Angebot gibt für Jazz. Und dort sind wir natürlich auch auf der Suche, dass wir dort das auch bedienen können, oder? Und das ist einfach das noch zum Anfügen, was Fabrice gesagt hat.
Ja. Geht dann sicher auch in das Thema Strategie und die Ausrichtung für die Zukunft. Etwas, was ich mir beim Fragen stellen und überlegen gar nicht mehr sicher gewesen bin, und wo ich gerne euch würde fragen, ganz eine kleine Detailfrage. Jazztime kommt auf Papier raus, aber es ist ein Magazin. Ist das richtig? Es ist keine Zeitung. Oder wie bezeichnet ihr es selber?
Wir bezeichnen es wirklich als Magazin. Ja. Und zwar ist es zwar nicht auf Hochglanz, aber es kommt ja monatlich raus und es ist relativ aktuell. Beziehungsweise es tut in Zukunft blicken, also in den nächsten Monaten und in die nächsten paar Monate. Es ist kein rückblickendes Magazin oder Produkt- oder Printpublikation. Das Aktuelle, die wir natürlich auf den sozialen Medien abdecken und auf andere Art. Dort sind wir ganz aktuell, dort sind wir auch sehr fleissig publizieren. Aber das Printprodukt, wo ja das bekannteste ist eigentlich, wo wir auch werden weiterhin sehr stark pflegen, das bezeichnen wir deswegen als Magazin, weil es auch Hintergrundbericht hat. Und auch Vorschauen hat und sich auch um die Festivalszene kümmert und so weiter. Das ist ganz wichtig, ja.
Ja, dann lasst uns doch eine kleine Zeitreise machen. Ich frage jetzt mal den Fabrice, der im Verlag im Tagesgeschäft ist. Was kann man über die Geschichte des Jazztime erzählen? Wo hat die, wann hat die, wo und wann hat die angefangen? Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr das von wem denn übernommen habt? Vielleicht einen kurzen Abriss.
Genau, also die Jazztime-Geschichte ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Hat damals angefangen, in den 80er Jahren, so ein bisschen aus der Not heraus, dass es eigentlich damals keine Jazz-Zeitung, keine Jazz-Publikation gegeben hat. Und das war der Eddie Keller, der Gründer war von Jazztime, ein grosser Jazz-Fan, auch ein Jazz-Schlagzeuger, wo die Idee hatte, wir machen doch einen Kalender. Also hat eigentlich mit einem Kalender angefangen, wo man alle Jazzkonzerte, die er zusammengetragen hat, aufgeführt hat. Aus diesem Kalender ist dann das Gerli Blatt geworden. Das Gerli Blatt ist dann wie eine kleine Zeitschrift gewesen, wo man Vorschauen gebracht hat und eben einen grossen Kalender mit praktisch allen Jazzkonzerten in der Schweiz. So hat das eigentlich angefangen. Und das hat eine sehr starke Verbreitung gefunden, weil es hat damals nicht anders gegeben in der Schweiz. Also Jazzfans haben sich da gefunden in diesem gelben Blatt. Ich bin dazugestossen im 08. Damals, als ich angefangen habe, war es immer noch eine Zeitschrift mit Kalender. Sagen wir mal, die Hälfte vom Umfang war der Kalender. Und die andere Hälfte waren Vorschauer auf Festivals oder von Clubs. Und dann habe ich die redaktionelle Teil auszubauen. Wir haben dann angefangen mit Hintergrundbeiträgen, mit Porträts, mit Interviews, mit gewissen Rubriken, wo wir auch so immer wiederkehrende Themen gebracht haben. So ist eigentlich die Zeitschrift laufend gewachsen, auch inhaltlich. Hat sich so ein bisschen gewandelt, vom reinen Service-Magazin zum, zu einer Zeitschrift, die auch Hinterkulissen schaut, wo die Menschen, wo die Musikerinnen und Musiker vorstellt und wo auch die Schweizer Szene abbildet. Das ist ja eigentlich immer unser Credo gewesen und immer noch, wir sind das Sprachrohr für die Schweizer Jazz- und Blues-Szene und wir möchten die Musikschaffenden aus dieser Szene auch ins Zentrum stellen. Also wir stellen vor allem Schweizer vor und ganz wenig ausländische Musikschaffende. Das ist eigentlich unser Credo geblieben. Und wir wollen einfach die ganze Szene abbilden und hinter Kulissen schauen.
Ich habe mir gerade überlegt, das ist sicher auch eine spannende Überlegung, die man sich machen muss, wenn man so ein Magazin macht. Wer ist das Zielpublikum? Und auf der einen Seite haben wir das Fachpublikum, aktive Musikerinnen, Musiker, die eine andere Sprache reden vielleicht als der gemeine Jazz-Fan, der zwar eine grosse Hörerfahrung hat, ein breites Wissen, aber vielleicht musikalisch einen anderen Ansatz hat als ein Musiker. Und beide haben ihre wichtige und grosse Berechtigung. Das Publikum, der Künstler, sie bedingen sich. Wo verortet ihr euch verorten, dort sprachlich? Oder was ist dort die Haltung, die ihr einnehmt?
Also sicher sind es Jazz-Fans, wie du gesagt hast, die uns schon sehr lange treu sind. Wir haben Abonnenten seit 40 Jahren. Also wirklich Leute, die in dieser Welt daheim sind, die viel an Konzerte gehen, viel Jazz dort hören. Das ist ganz klar, als Jazz- und Blues-Fans. Zum anderen sind es aber auch, eben, wie du gesagt hast, Musikschaffende. Wir stellen immer wieder fest, ich höre es halt zum Teil von Musikerinnen und Musikern, dass sie das Jazz-Time abonniert haben, um sich zum einen informieren, was so in der Szene läuft. Aber auch so aus kommerziellem Interesse, dass sie sehen, wer spielt wo. Welche Clubs nehmen welche Künstler auf, um selber können ihre Auftritte zu planen und zu akquirieren. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Um auch ein bisschen zu sehen, was macht denn Konkurrenz bei uns. Auch zu den Lesern gehören viele Veranstalter, Clubs und Festivals. Wiederum aus dem Interesse, was machen denn die anderen? Weil wir bieten euch den Überblick schlichtweg über die Schweizer Szene. Und bei uns sieht man, was läuft wo. Und so sollte man sich halt immer wieder gegenseitig ins Gärtchen schauen, was macht denn der Konkurrent. Und das ist natürlich bei Jazz Time sehr gut möglich, weil man bei uns eine tolle Übersicht hat, jeden Monat, was bieten all die Veranstalter an.
Ich glaube, das ist auch spannend strategisch, ohne jetzt schon vorwegzunehmen, was ihr noch am Plan habt. Aber das Vernetzen von der Szene, das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Aufgabe, oder schon?
Absolut, ja. Und das, was natürlich jetzt der Fabrice vorher gesagt hat, muss man jetzt auch noch einmal segmentieren, oder? Also, es gibt ja in diesen Zielgruppen, gibt es dann gerade noch mal zusätzliche Zielgruppen und es gibt zusätzliche Generationen. Und wie du vorher auch gesagt hast, es gibt verschiedene Interessengruppen, verschiedene Genres und Richtungen, oder? Und das muss man halt einfach auch mit berücksichtigen. Was wir als zusätzliche Zielgruppe jetzt auch gemerkt haben in den letzten Jahren und was sehr wichtig wird in Zukunft, sind halt einfach, dass sehr viele in diesen Zielgruppen unterschiedliche Richtungen bedienen. Also man hat nicht mehr, wie du ja vorher gesagt hast, der klassische Jazz-Fan, das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist schon so, dass man so ein Kernzielpublikum hat, aber man hat ganz viele flankierende andere, die sich auch für Jazz interessieren. Und die mit ins Boot zu nehmen, ist natürlich schon noch auch wichtig. Wir wollen ja nicht irgendwie jetzt noch für die Kernzielgruppe ein Sprachrohr sein. Wir wollen ja eigentlich für alle Sprachrohr sein. Und das ist jetzt die Vernetzung, die jetzt natürlich eine Rolle spielt. Auch ohne vorwegzunehmen, wir arbeiten natürlich viel mit Kooperationen, wir arbeiten viel mit Influencing und so und haben dort schon eine sehr breite Reichweite können, können erreichen, auch mit hoher Affinität zu verschiedenen Themen, oder? Und ja, also das mit den Zielgruppen ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass man sie kennt. Und ich glaube, ich habe in den letzten 2 Jahren so intensiv die Zielgruppen kennengelernt, das habe ich mir gar nicht vorstellen, wie intensiv das kann sein. Und ich kann die Szene von früher noch fast nicht mehr wiedererkennen, aber es ist spannend, ich finde das gut.
Sie wandelt sich, und auf das können wir nachher auch noch sprechen. Das Jazztime hat, ist auch stark in Sachen Blues. Und ich sage jetzt den Namen vom zweiten Magazin auf dem Platz, Jazzmore, hat auch der Blues drin. Ist das nach wie vor ein Bedürfnis? Ist das nach wie vor wichtig, dass man das miteinander bringt? Gehört das logischerweise zusammen, geschichtlich, ja. Aber braucht es die Stampe? Gibt es die Blues-Szene noch? Gibt es auch ein junges Blues-Publikum? Frage ich mich dann gerade.
Genau. Ich denke, die Idee mit dem Blues ist ja eigentlich nicht einmal von uns gekommen, sondern die ist schon viel, viel früher entstanden. Ich habe die Idee so weitergeführt. Also wir haben das jetzt also weitergetragen. Ich denke, wenn wir das Publikum anschauen und auch so ein bisschen aus den Gesprächen raus, die wir zum Teil haben mit Lesern, bin ich überzeugt, dass der Blues genauso seine Berechtigung hat, auch bei uns im Magazin und auch bei unseren Leuten wie der Jazz. Ganz klar sind wir mit dem Jazz gross geworden, aber der Blues gehört eben auch schon von der Geschichte dazu. Und für uns ist er ein wichtiger Standbein geworden. Einfach rein schon aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man schaut, was wir für Kunden haben im Bereich Festivals oder Clubs oder Musiker, gehört er einfach dazu.
Das heisst, wenn ich das richtig verstehe, der Blues hat eine stärkere Lobby. Auch im Festivalbereich, vielleicht im Sponsoringbereich, hat er eine grössere Sichtbarkeit.
Das ist absolut richtig, ja. Also, der Blues lässt sich sehr gut vermarkten, weil sehr viele gegenüber dem Blues weniger Berührungsängste haben, sagen wir es mal so. Weil es ist einfach irgendwie kommerziell auf eine Art. Ich will jetzt niemandem, der Blues macht, auf den Schlips treten. Und mit dem Wort kommerziell, das ist nicht böse gemeint. Ich finde einfach, dass der Blues lässt sich einfach sehr gut vermarkten und lässt sich sehr gut ans Zielpublikum bringen. Und die Schnittmenge mit dem Jazz ist absolut vorhanden. Und wie der Fabrice schon gesagt hat, natürlich jetzt schon rein aus dem strategischen und aus dem betriebswirtschaftlichen Sinn gesehen, ist der Blues ein wichtiger Bestandteil bei uns im ganzen Portfolio.
Ich denke auch, dass der Blues wie eine Türöffner kann sein für den Jazz. Der Blues spricht Menschen viel mehr auf der emotionalen Ebene an als der Jazz. Und es gibt viele Leute, die vielleicht mit dem Jazz weniger etwas am Hut haben, aber dann am Anfang mit dem Blues viel anfangen können und über den Blues dann auch zum Jazz kommen. Zudem hat der Blues auch einige Schnittmengen, Schnittbereiche zum Rock zum Beispiel, zum Country, zu diesen Stilrichtungen, wo man zum Teil eben auch sieht, es gibt auch Vermischungen. Und ich denke, wir sind da generell auch offen. Also wenn man unsere Zeitschrift liest, merkt man auch, dass wir die Eingrenzungen gar nicht mehr so klar machen können. Jazz und Blues, das ist ein sehr offener Bereich.
Das auch in Jazzschulen übrigens. Dass man dort die ganzen Lehrgänge, da gibt es auch Vermischung, immer mehr Vermischung. Und was der Fabrice gesagt hat, ist absolut richtig, wegen dem Türöffner. Viele haben kleine Vorbehalte gegenüber dem Jazz, weil sie es nicht kennen. Der Jazz kann durchaus auch sehr emotional sein und so weiter. Also ich habe starke Emotionen, wenn ich Jazz höre. Und noch, also viel stärker, als wenn ich Blues höre, aber das ist ja nur persönlich. Aber das mit dem Türöffner ist absolut richtig. Das ist ein wichtiger Gedanke, ja.
Ich würde gerne Musik hören. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns mitbringst, Fabrice, oder mitgebracht hast. Was hören wir uns an, um ein bisschen darüber nachzudenken, über das, was wir gerade gehört haben?
Wir hören ein Stück, das heisst «Hang Around» vom Reto Weber. Warum der Reto Weber? Der Reto Weber ist ein international bekannter Schweizer Perkussionist und Schlagzeuger. Und er feiert dieses Jahr seinen 70. Geburtstag. Und wir werden ihn in unserer August-Ausgabe vorstellen. Ich darf mit ihm nächste Woche mich mit ihm fürs Interview treffen. Ich bin auch ein grosser Fan von ihm, auch von der Art, wie er Schlagzeug versteht. Er spielt jetzt in dem Stück, das wir hören werden, auf dem Hang. Auch ein Schweizer Instrument, das aus Bern stammt, ein bisschen mit einem ja, ich habe mit einem geheimnisvollen Hintergrund sozusagen. Und ich bin immer wieder fasziniert von dem Klang von dem Instrument und wir dürfen gespannt sein, was der Reto Weber daraus macht. Und das ist der Grund, warum ich mich für das Stück entschieden habe.
Fabris, du hast es genossen beim Zuhören.
Absolut, immer wieder. Ja.
Das ist doch wunderbar. Auch der Jazz, um jetzt die Offenheit aufzunehmen von vorher und auch mit dem Stück selber, entwickelt sich ja immer weiter. Er hat heute eine Bandbreite, ich sage jetzt mal, von Noise über das Mainstreamige, das Freie bis zur Popmusik. Und das Improvisieren ist so das Element, das alles ein bisschen zusammenhält in dieser ganzen Breite. Wie reagiert man da als berichtendes Medium auf diese Breite? Wir haben das vorhin schon ein bisschen im Blues und Jazz mit diesen zwei Säulen gehabt, aber es gibt ja eben das, also wahnsinnig, was die Jungen jetzt auch alles noch reinbringen für Einflüsse, die sehr weit gehen.
Also ich würde sagen, vom Berichten her würde ich dann das am Fabrice dann überlassen, dass er das sagt. Aber was ich kann sagen, ist, dass wir das natürlich strategisch im Marketing aufnehmen. Und auch in der ganzen Art und Weise, wie wir das Jazztime aufstellen dient, oder? Wir müssen das alles berücksichtigen. Wir müssen in Zukunft schauen. Wir machen im Grunde genommen eigentlich auch Zukunftsforschung und Zielgruppenforschung. Und wollen wirklich versuchen, dass wir die ganzen Elemente, die jetzt neu entstehen und entstanden sind in letzter Zeit, einfach mitzunehmen. Und das, denke ich mir, das findet nicht nur im Business-to-Customer-Bereich, wenn man berichtet, statt, sondern halt eben, wenn man auch zusammenarbeitet mit der Partnerin und Partner im B2B-Bereich. Wir arbeiten auch mit Musikschulen zusammen, die Trends aufnehmen. Und wenn man die Trends aufnimmt, die man natürlich auch darüber berichten. Und schauen natürlich auch, wie man die Trends kann, vernetzt vermarkten, oder? Ganz, ganz wichtig bei uns beim Jazztime ist natürlich, dass wir nicht nur einfach für Jazztime arbeiten, sondern für die gesamte Branche. Deswegen auch die vielen Kooperationen und die Zusammenarbeit mit ganz vielen interessanten Leuten. Und Unternehmen und Organisationen und Gruppen und Festivals, das ist sehr wichtig. Wir müssen am Puls der Zeit sein. Wir müssen wirklich erleben und erfahren, was die Leute hören wollen, was sie sehen wollen, oder? Und was sie erleben wollen. Und das müssen wir einfach auch redaktionell umsetzen können. Und dann natürlich auch schauen, dass wir da irgendwie Reichweite generieren damit. Ja.
Also wenn ich an die Vielseitigkeit denke, dann komme ich mir schon mal ab und zu vor, wie einer, der einen Spagat muss machen. Das ist ganz klar. Wir machen immer wieder einen Spagat, wenn es um die verschiedenen Musikstile geht. Die heutigen Musikschaffenden, die nennen sich eigentlich sehr oft nicht mehr auf einen einzelnen Stil definieren. Die wollen das auch gar nicht mehr. Die sehen sich auch nicht mehr nur per se als Jazzmusiker oder als Bluesmusiker. Beim Blues noch eher. Beim Jazz ist es auffällig, dass man viele Musikschaffende nicht mehr rein als Jazzmusiker dann definieren kann. Gerade kürzlich in der aktuellen Juli-Ausgabe haben wir ein Interview, ein Porträt mit dem Mitch Gerber. Kontrabassist aus dem Kanton Bern. Er kommt eigentlich aus der klassischen Ausbildung raus, ist aber mittlerweile ein Koryphäe auf dem Kontrabass, spielt sehr häufig auf oder am Wasser, macht gewaltige Shows, er allein auf dem Wasser. Aber er sagt selber auch, er ist nicht mehr ein Jazzmusiker per se. Sondern er bewegt sich eigentlich rein stilmäßig zwischen den Welten. Und das stellen wir immer wieder fest. Und für uns heisst das einfach, einen Spagat einzugehen, dass wir oft uns hin zu der Klassik bewegen und wiederum die Schnittstelle suchen zum Jazz. Wir bewegen uns hin vielleicht auch zu improvisierten elektronischen Musik. Wo ist da der Jazz daheim? Der Jazz ist so breit. Und ich denke, das wird auch in Zukunft noch weitergehen. So. Und für uns eine Herausforderung werden.
Kulturjournalismus hat es schon schwer in den gestandenen Medienhäusern. Die Zeiten werden zusammengestrichen. Der klassische Feuilleton hat es vielleicht nicht eine grosse Wochenzeitung oder vielleicht auch mal in einer grossen deutschen Tageszeitung. Auch in der Schweiz tut man sich schwer mit Platz schaffen in den Zeitungen für Kultur. Wie ist das bei euch? Wie finanziert man so etwas?
Ja, also einerseits ist es wirklich so, dass wir natürlich die Kernfinanzierung über die Abos laufen und über die Inserate, die wir haben. Das ist natürlich das eine. Wir haben uns einfach jetzt noch diversifiziert und haben natürlich geschaut, dass wir die Einnahmequelle in diesem Bereich natürlich können noch erweitern können über unsere digitalen Angebote. Und dort haben wir massiv ausgebaut. Dort sind wir ja praktisch jetzt schon fast in der Strategie rein, wo ich jetzt noch nicht ganz ins Detail möchte gehen, aber wir haben extrem viele neue digitale Angebote, wo wir können tatsächlich auch monetarisieren, sagen wir es mal so. Also man kann bei uns jetzt wirklich ganze Packages, digitale und klassische, in Anführungszeichen, Produktion und Werbung und PR und Storytelling und so buchen. Das wird auch fleissig gemacht. Wir haben auch neue Wege können eingehen und neue Wege können aufmachen. Wir haben eine Agentur gegründet innerhalb von Jazztime, also Jazztime die Agentur, wo sich dann wirklich um einzelne Kunden kümmert und der ganze, sozusagen, das ganze Spektrum abdeckt. Und zwar nur in der Kernzielgruppe innen. Das heisst, wir machen dann nicht irgendwie in Tageszeitungen oder so etwas, sondern wir machen es in unserer Produktion, in unseren Produkten und im ganzen, in der ganzen Jazz- oder Blues-Bubble können wir eine breite Reichweite und Abdeckung sozusagen erwirken. Wir haben eine Reichweite von über 150'000 im digitalen Bereich. Das ist gar nicht schlecht. Das ist, würde ich fast sagen, ein kleiner Stolz, den wir jetzt angebracht haben, weil die Schweiz Jazz-Szene ja nicht so unbedingt riesig ist. Also Jazz- und Blues-Szene, muss ich gerade nochmal sagen. Aber wir trotzdem eine gute Reichweite angekriegt haben. Das ist der eine Punkt. Und die Finanzierung ist nicht Selbstläufer, das ist ganz klar. Wir haben auch gewisse Unterstützungsleistungen gekriegt, nicht viel. Aber wir haben so einen Anschub vom Kanton Aargau gekriegt, wo die Digitalisierung auch ermöglicht hat, weil das hat man sonst niemals können stemmen in dieser Art, wie wir es gemacht haben, weil wir haben es wirklich sehr umfassend gemacht. Die Finanzierung läuft jetzt aus. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir selber zu Weg kommen. Beziehungsweise, wir sind ja auch schon jetzt bereits schon immer gut selber zu Weg geworden. Wir sind auf einem spannenden, guten Weg, aber es ist nicht so, dass man kann sagen, wir können uns darauf ausruhen. Das ist absolut nicht der Fall. Wir müssen jedes Mal immer innovativ sein, immer Sachen bieten. Wir müssen ein Alleinstellungsmerkmal bearbeiten und wir müssen die Angebote natürlich auch bieten, wo wir versprechen. Und da haben wir dann auch noch verschiedene andere Pläne.
Ja, komm, lass uns die Strategie anschauen. Joel, du bist dein Thema vor allem, darum tauchen wir zusammen dort ein. Immer kurz und knackig, was ist das für eine Strategie? Was hat die für Eckdaten? Was sind Ziele? Welche Massnahmen müssen ihr unternehmen oder untereinander?
Also ganz knackig und sehr knapp gesagt, wir versuchen einfach wirklich so cross-medial unterwegs zu sein, wie nur möglich, wo nicht ein das andere tut, ausstechen oder so. Also das eine tun und das andere nicht lassen, ist sozusagen das Motto. Nach wie vor wichtig ist unsere Kernzielgruppe und auch unser Kernprodukt, das ist das Magazin. Da haben wir ein Newsletter, das sehr gut läuft. Und der Newsletter ist ja nicht so, dass wir den Leuten aufzwingen, sondern die den Newsletter von sich aus sozusagen bestellen. Und wird auch sehr fleissig gelesen und man wartet auch darauf. Sehr viele wollen unbedingt in den Newsletter rein, weil sie genau wissen, dass sie über 6'000 garantiert erreichen, oder? Also das ist wirklich eine Kernzielgruppe, die man gut erreicht, wo auch sehr gut funktioniert. Also Newsletter is not dead, oder? Funktioniert nach wie vor.
Was schreiben ihr dort? Ganz kurz für die, die jetzt zuhören. Und den vielleicht wollen abonnieren.
Ja, also wir dient dort News sind drinnen, wir dient auch über Festivals schreiben, wir dient eigentlich die Sachen, die nicht oder nur knapp im Print können vorkommen, die wir dort noch zusätzlich rein. Natürlich gibt's dort auch ein paar Exklusivplätze für die Leute, die das gerne buchen wollen und gerne auch ihre Message dort wollen platzieren. Das kommt auch sehr gut an wird auch gerne so gebucht. Von dem her.
Vielleicht kann man auch noch anfügen, es ist oftmals interessant für Veranstalter, die kurzfristig möchten noch eine Werbung platzieren für ihr Festival zum Beispiel.
Genau.
Weil wir kommen ja alle Monate raus. Oft gibt es Fälle, wo vielleicht ein Veranstalter oder Sport merkt, oh, ich brauche dringend noch eine Werbemaßnahme. Und dann sind unsere Newsletter sehr praktisch. Dann kann man relativ kurzfristig kann man dann noch Werbung platzieren und noch ein bisschen die Veranstaltung pushen.
Genau. Also auch die Veranstaltungen kann man natürlich auch zwischendurch noch pushen. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, die noch dazukommt. Ja. Und in den Social Media sind wir natürlich auch sehr, sehr aktiv und die dort auch Aktuelles berichten, aber eben auch Hintergründe anteasern. Und ja, so ist es eigentlich, dass wir versuchen, ein Produkt nach dem anderen oder eine Publikation nach der anderen aufzugleisen. Wir haben noch ganz andere Pläne, wo auch in den Bereich Social Media und gehen. Und die verrate ich jetzt im Moment noch nicht gerade, aber es ist, man kann sich vorstellen, was es wird sein. Es geht schon in den Bereich mit YouTube, Spotify und so weiter. Also der Bereich, wo wir vor allem für die Schweizer Szene dann machen. Also das ist dann nicht nur Jazz Time gebrandet, sondern geht es auch noch um die Schweizer Szene. Und das ist unser Credo. Wir können nur das alles aufrechterhalten und das alles noch stärker pushen, die ganze Szene, wenn wir alle zusammen arbeiten. Und wir sehen das nicht als Einbahnstrasse, was wir hier machen.
Ich glaube, eine spannende Frage ist, während ein Printprodukt immer auch einen Wert hat, einen haptischen, wenn man sie in der Hand hat, und für das zahlt man, haben wir auch natürlich die Tendenz, alles, was online ist, ist gratis. Und ich glaube, das ist auch ein Spannungsfeld, wo ihr euch drin bewegen müsst, so wie die Musiker selbstverständlich auch zwar sehr nah dran sind, aber extrem viel müsst ihr dafür tun. Da habe ich nachher dann noch einen Gedanken, den ich aufgreifen werde. Wie kämpft man da mit dem, dass man das abgrenzt von Schreiben und Schaffen für ein Zahlangebot, wie das Magazin und nachher das Gleiche nochmal online für gratis und lau?
Es ist nicht gratis und lau. Wir bieten ja jetzt Packages an. Das heisst, man kann natürlich sind Online-Informationen, sei es jetzt im Newsletter oder im Social-Media-Bereich, gibt es Informationen, die in Anführungszeichen gratis sind. Aber viele sind jetzt interessiert, bei uns nicht einfach nur im Magazin zu sein, sondern dass man online und auf Social Media sie noch pusht. Das heisst, man tut dort noch speziell sich um die Promotions und so kümmern und hat dort einfach einen grösseren Mehrwert und eine grössere Präsenz und auch mehr Posts und so weiter. Und das Angebot sehen wir nicht nur als Zahlangebot und als Gratisangebot. Oder wir müssen irgendwie Kunden mit ins Boot nehmen, online, damit sie überhaupt im Print dabei sind. Nein, wir sehen das als eine ganze Community und eine ganze Publikation. Jazztime ist eine Community geworden und ist nicht einfach nur eine Publikation und nicht nur einfach ein Verlag. Und natürlich ist das Verlagsgeschäft im Zentrum, aber viele kommen jetzt zu uns, weil wir ja das digitale Angebot haben. Also sieht man das als ein Gesamtpackage und das digitale Angebot lohnt sich auch.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, wenn es ums Thema gratis geht. Ich habe ja am Anfang angedeutet, wir sind ja gross geworden mit der Konzertagenda. Es gibt viele Magazine und Zeitschriften, die haben auch eine Agenda. Die ist vielleicht nicht so vollständig wie uns, sondern die nehmen einfach die Konzerte auf, die ihnen gemeldet werden. Das wird ein Unterschied. Bei uns sind alle Konzerte drin, aus der Schweizer Jazz- und Blues-Szene, fast alle, kann man sagen. Und viel von denen, die wir selber proaktiv suchen und erfassen. Also, sagen wir mal, wahrscheinlich ein Drittel circa wird uns gemeldet, wenn überhaupt. Und den Rest machen wir selber. Also, wir wissen, wo suchen. Wir erfassen die von Hand. Und die System eingeben. Und das ist vielleicht auch eine Leistung, die man vielleicht sich nicht bewusst ist, die dahinter steckt.
Und um diese Leistung natürlich zu kriegen, da zahlt man natürlich das Abo. Und dann kann man die sowohl online wie auch im Print haben. Aber so ist natürlich auch, das ist auch ein Bestandteil. Diese Arbeit ist nicht ganz gratis, obwohl es eine Fronarbeit ist, sozusagen, oder? Wo, die wir hier machen.
Also das kann man, glaube ich, schon unterstreichen. Das erstaunt mich jetzt, muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass man wirklich ein Drittel vielleicht bekommt und den Rest muss man sich holen. Es müsste eigentlich anders sein, gell? So, dass die Leute das Interesse haben, um eigentlich zu sagen, schaut, das läuft, da kommen wir nachher dazu. Ich würde gerne etwas rauspicken, was du vorher angetönt hast zum Thema Kooperationen. Das Musikschulen, Schulen. Das nennt mich Wunder. Was wäre das für eine Kooperation, die dort stattfinden oder stattfindet?
Also dort, bei den Schulen ist vor allem halt ein Austausch, oder? Ein paar sind natürlich dann allenfalls auch noch interessiert, dass sie mit der Agentur zusammenarbeiten, die wir hier gemacht haben. Und man dort sie vielleicht ein bisschen pusht, wenn es natürlich Schulen sind im freien Markt, natürlich unsubventionierte. Aber die Kooperation ist vor allem der Austausch, dass man weiss, was passiert eigentlich in der Zielgruppe innen. Das sind sehr viele. Wir haben kürzlich ja auch im Jazz Campus Basel haben wir uns dort austauscht gehabt und haben auch gemerkt, oder wie unterschiedlich und wie man sich muss anpassen. Und wenn wir sehen, wie Jazzschulen sich anpassen, wissen wir auch, wie wir uns anpassen müssen. Die Kooperationen, die sind eher informell und vor allem halt eben auch trenderfassend sozusagen, im Gegensatz zu anderen Kooperationen, wo ganz klar man die Branche möchte verstärken und die Branche möchte unterstützen gegenseitig.
Was ist dort eine Rückmeldung von den Studenten, wo du sagst, wow, das hat mich überrascht oder das hat mir zu denken gegeben oder das hat mich gefreut, was auch immer, einfach etwas, was rausgestochen ist?
Ja, alles eigentlich, überrascht zu denken gegeben und gefreut natürlich auch. Also man muss schon sagen, die Vielseitigkeit, oder? Also, der Fabrice hat vorhin mit der elektronischen Musik erzählt, dass das im Jazz so eine starke, Rückkopplung gibt und Einlass findet, ja. Es ist wirklich die Diversifikation, die uns sehr überrascht hat, oder? Und nicht zu vergessen, es gibt ganz, ganz viele junge Jazzmusikerinnen und Musiker. Das ist geil. Altherren, Angry White Men oder Angry Women Society, wenn man so will. Nein. Natürlich haben das Jazzpublikum ist wahnsinnig breit und es gibt ganz, ganz viele Studentinnen und Studenten, Junge, die sich für Jazz und Blues unheimlich interessieren, vor allem Jazz. Also, das darf man wirklich nicht vergessen. Wir haben wirklich das Gefühl, das ist eine totale Nische. Es hat viel, viel mehr, die sich interessieren, als man meint.
Es gibt sogar auch Stimmen, gerade habe ich kürzlich in einem Interview gehört, die sagen, das Interesse am traditionellen, am alten Jazz kommt wieder. Momentan ist es ja so ein bisschen wie eine andere Bewegung, wenn man jetzt auch unsere Zeitschrift liest, Magazin liest, gehört man sehr oft, dass die Jungen ganz neue Wege gehen, sich neue Ausdrucksmittel suchen im Jazz. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, in ein paar Jahren werden auch die jungen Musikschaffenden wieder den alten Jazz entdecken und vielleicht sogar dann noch mehr mit dem arbeiten als heute. Also auch diese Bewegung wird es möglicherweise und hoffentlich geben.
Ich würde gerne noch ein bisschen Musik hören, bevor wir dann in den dritten und letzten Teil kommen. Joel, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe früher noch gerne Free Jazz gemacht, ich war Saxophonist gewesen. Zuerst Tenor und dann auf Sopran umgestiegen. Bin leider nicht so gut geworden, dass ich allzu viele Auftritte machen konnte. Ab und zu hat es schon noch gelangt. Ich habe World Saxophone Quartet mitgebracht. Hattie Wall, das ist ein faszinierendes Stück, wo die vier Saxophonisten, davor der Hermit Bluyet mit dem Bariton, unglaubliche Leistung vollbringen. Und sehr, sehr viel Groove reinbringen, aber es ist immer noch Free Jazz. Geschichte dahinter ist, ich habe das ab und zu versucht nachzuspielen und bin schier verzweifelt, das war eine Katastrophe gewesen. Und natürlich konnte ich es ein bisschen nachspielen, aber es hat niemals gut getönt, meiner Ansicht nach. Als Perfektionist habe ich das überhaupt nicht gern gehabt. Und deswegen höre ich es amigs, um mich wieder bewusst werden, wie schwer die Musiker arbeiten und wie talentiert die sind und was es für eine Arbeit dahinter braucht, um so perfekt zu spielen. Und da habe ich eben das Stück Hattie Wall, wo jetzt wirklich für mich sinnbildlich ist für die Arbeit, als die Musiker haben.
Nach dem Stück und mit deiner Geschichte dazu ist es eine schöne Überleitung in meine Frage. Die Arbeit des Musikers ist eine intensive. Die Musikerin schafft am Instrument der Stimme. Und man hat hohe Erwartungen an die Leistung. Und dann kommt der Teil, wo wir jetzt schon ein bisschen darüber geschwätzt haben. Jetzt, wir sind im Medienbereich daheim im Moment. Und dort wird es dann plötzlich gemütlicher. Viele Musiker tun sich schwer oder haben keine Lust oder es kostet Zeit, die sie sich nicht nehmen. Was beobachtet ihr in eurer Branche?
Also, das ist wirklich so ein Thema, das allgegenwärtig ist. Die Musiker müssen ja sich promoten. Musikerinnen, Musiker, die müssen ja Marketing machen. Die ganze Kreativität legen sie natürlich in ihr Produkt, sprich in ihre Musik. Wollen das auch so, die meisten. Und dann sieht man oftmals Marketing als notwendiges Übel an. Oder ja, es ist zeitraubend, sagen wir es mal so. Also es ist ja nicht so, dass man mit 2-3 Posts pro Woche das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie die halbe Schweiz erreicht hat. Das ist wirklich ein Prozess, der sehr lang dauert und wo schmerzhaft ist oftmals. Da können wir natürlich einerseits mit unseren Publikationen helfen, andererseits ist das genau der Grund, warum wir die Agentur gegründet haben. Um eben helfen, wer die Hilfe braucht, da können wir geben, zum nicht allzu hohen Preis, also nicht, mit ihr nicht so chargen, wie das bekannte Agenturen machen. Es ist nicht so teuer, wie man meint. Das ist jetzt aber keine Werbung für die Agentur, das ist einfach Werbung dafür, dass man muss sagen, es kommt nicht von selber. Ausser man ist halt so bekannt wie Nico Brina zum Beispiel, der sagen kann, okay, ich bin fix in einer Kernzielgruppe drin und ich kann die so vergrössern, indem ich selber auch wieder Reichweite habe. Man muss sich das alles ein bisschen erarbeiten, braucht ein bisschen Zeit, braucht auch viel Energie. Jetzt müssen sich Musikerinnen und Musiker natürlich immer die Frage stellen, kann ich das leisten? Will ich das leisten? Oftmals ist der Punkt, will ich das leisten? Weil man hat natürlich den Anspruch, dass man seine Energie und seine Schaffenskraft in seine Musik steckt, was ich absolut begreifen kann. Und dort stellen wir natürlich schon fest, dass viele dann halt einfach dann sagen, okay, gut, ich tue jetzt im Marketing nicht viel machen, ich tue mich jetzt nicht so stark promoten, weil das nicht meinem Lebensweg entspricht oder so. Aber wir haben ja auch in den Swiss Jazz Days ja auch gesehen, bei ganz vielen Vorträgen, dass das ein absolutes Bedürfnis ist, die Promo, und das ohne Promo bei 90% oder noch mehr von den Künstlerinnen und Künstlern gar nicht geht. Und das muss man sich halt eben auch zuerst bewusst sein, und die Realität ist da. Das ist einfach eine Realität, die man nicht wegleugnen kann. Ja.
Ich stelle oft fest, jetzt als Redakteur, wo ich täglich mit Musik arbeite, zu tun hat, auch, dass es so zwei Gruppen gibt. Es gibt die einen, die sind sehr fit in diesem Bereich, sind sehr proaktiv unterwegs. Wenn sie ein neues Album veröffentlichen, dann informieren sie uns Medienschaffende informieren, sehr mit Medienmitteilungen, mit Bildern bedienen. Und die anderen, die müssen wir wirklich suchen. Und das ist natürlich zum Teil spannend für mich, zum neue Musik schaffen, die suchen, dass sie immer die gleichen kommen. Aber zum anderen ist es natürlich auch immer eine Frage, wie kann man sich als Musikerin, Musiker überhaupt denn bekannt machen, wenn man sich fast schon versteckt. Oder einfach die Arbeit so vernachlässigt, dass man sich rein nur auf die Musik konzentriert und meint, denn die ganze Welt hat auf einen gewartet. Und das stelle ich häufig fest. Und das ist mir sehr schade, zum einen. Und zum anderen, für mich als Journalist ist sicher ein Mehraufwand. Ich muss die Leute suchen und bin dann zum Teil überrascht, wie denn die Leute vielleicht auch schlecht ausgerüstet sind mit Bildmaterial. Wir haben dann mal vor ein paar Jahren, wir bringen ja alle Jahr unser Tele-Jazz raus, Swiss Jazz und Blues Guide, wo wir immer Musikschaffende ins Zentrum stellen, porträtieren auf der dritten Seite. Wir haben auch schon mal ein, zwei Fälle gehabt, wo wir eine Musikerin vorgestellt haben. Da ist Bildsuche so extrem schwierig gewesen, dass man fast hat müssen die Geschichte kippen, weil sie hat kein anständiges Bild für unsere Titelseite im Hochformat. Und das stellt man sich an den Job die Frage, wie gut kann sich so eine Person vermarkten? Und wenn wir nicht so eine Geduld hatten und haben die Person unbedingt wählen, wir haben die Geschichte sofort gekippt und jemand anders genommen. Aber wir sind jetzt netterweise dabei geblieben und wir haben es einigermaßen geschafft.
Was sehr wichtig ist, ist die Regelmäßigkeit. Also, Fabrice hat es angesprochen. Natürlich gibt es immer wieder welche, wenn etwas Neues rauskommt, dann meinen sie, okay, jetzt kann ich kommunizieren, weil etwas Neues kommt raus. Neues Album oder neues Stück. Und jetzt kommen alle. Die ganze Welt hat jetzt auf die Meldung gewartet. Die Regelmäßigkeit, dort ist es eigentlich. Dort muss man dran arbeiten, an der Regelmäßigkeit. Und am Mindset, am Etat d'esprit, das man hat zu dem ganzen Thema. Man muss immer wieder informieren, man muss immer wieder dabei bleiben und die Community sozusagen mit unterhalten oder teilhaben lassen. Und das ist das. Also es ist nicht so. Auch dort gibt es ein Missverständnis, das ist aber branchenübergreifend. Gibt es ein Missverständnis, ich kommuniziere jetzt und alle werden das sehen.
Ich habe jetzt gerade spontan überlegt, lass uns doch kurz so einen 5-Punkte-Plan aufstellen. Oder einen 3-Punkte-Plan oder 2,5. Fabrice, von dir her, du hast es schon ein bisschen umrissen, aber vielleicht mal auf einen Punkt. Was muss ein Musiker bringen, wenn er zu euch kommt? Was würde dich freuen, wenn er dir mitteilt? Und auf welchem Kanal und in welcher Regelmäßigkeit? Und muss er Hemmungen haben, dass er die zumüllt oder nicht?
Also Hemmungen muss er sicher nicht haben. Das ist das Erste. Ich bin immer sehr dankbar für Hinweise, für Informationen. Idealerweise per E-Mail, wo ich erfahre, und zwar möglichst schnell erfahre, um was es geht. Am besten idealerweise mit einem Medientext, wo man mir mitschickt, dass ich sehe, was ist das Thema, was ist der Aufhänger, was ist das Besondere an dem Musiker, an der Musikerin, was hat sie gemacht, was ist zum Beispiel, wenn es ein neues Album ist, um was geht es dort drin, wie ist es entstanden, zum Beispiel, was ist das Thema. Das ist der einfachste Weg. Ich muss gleich erkennen, ist die Geschichte für mich interessant? Kann ich die bringen? Kann ich die irgendwie brauchen? Ich bin so ein Sammler. Ich habe einen Ordner daheim, wo ich alle Themen sammle. Immer wieder da, wo mir quasi über den Weg läuft, lege ich ab. Und dann hole ich es irgendwann mal für, vielleicht auch erst in einem Jahr, und kann es dann brauchen. Da bin ich dankbar, wenn ich so Sachen finde. Oft finde ich es halt auch in anderen Plattformen, wo dann ich das ausdrucke und ablege. Das ist sicher der Punkt. Es braucht gutes Bildmaterial, dass man auch die Geschichte also auch bebildern kann. An dem scheitert es oft auch, dass die Bilder fehlen halt, oder dass sie schlecht sind.
Also nicht einfach ein Handyfoto.
Nein, auf keinen Fall.
Kollege, sondern vielleicht halt doch einmal die Hürde nehmen und ein Fotoshooting machen, sich überlegen, wie inszenieren wir uns oder wie spontan kriegen wir etwas Tolles her.
Auch Live-Bilder zum Beispiel sind immer toll. Das gehört einfach auch dazu. Heutzutage als Musiker kann man nicht darauf verzichten, gute Bilder zu haben.
Joel, du noch einen Beitrag zum Massnahmenkatalog?
Ja, zum Massnahmenkatalog sicherlich. Wie gesagt, ich komme aus der Strategie und sage natürlich, muss man sich bewusst sein, was ist der Nutzen von der ganzen Medienarbeit, die ich mache, oder? Neben den Bildern natürlich eben, wie gesagt, gute Sequenzen, Videosequenzen oder sonstige Sachen. Wir besprechen mit unseren Kunden auch sehr oft, was ist denn das nächste Thema und so weiter, dass man einfach auch nach vorne blicken kann. Da kann man immer sehr, sehr gute Sachen machen und gute Vorschauen oder beziehungsweise auch Kolumnen, Trends und so weiter. Aber vor allem, bei mir geht es vor allem darum, dass man vielleicht erkennt, was habe ich als Mehrwert. Was habe ich als Mehrwert, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit JazzTime zusammenarbeite, und wie können wir zusammenarbeiten, also open-minded sein, was das Thema betrifft und nicht Angst haben, ganz sicher nicht Angst haben davor, Promo zu machen, wir müssen einfach eins wissen, man muss die Welt informieren, die Welt kommt nicht zu einem, man muss sie informieren, das heisst, man muss auch Branchen informieren, selbst die Leute, die man in der Branche kennt und man sich in einer Bubble bewegt. Wenn man outside the bubble will gehen, dann muss man den Schritt machen.
Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte mit euch ein anderes haben. Oder von euch. Ich würde gerne, und das ist jetzt vielleicht schon ein langes Zeitfenster, aber ich sage jetzt mal 10 Jahre in Zukunft schauen. Wo steht das JazzTime in 10 Jahren? Und zwar einfach als Vision.
Ständiger Austausch mit der Zielgruppe, dass man sich irgendwie wie mit Hologramm und so unterhalten, dass man sagen kann, JazzTime ist eine Publikation beziehungsweise auch ein Unternehmen, wo eine Community darstellt und wo man miteinander interagiert, vor allem auf allen möglichen technischen Ebenen oder auf allen möglichen auch persönlichen Ebenen, wo man nicht gegeneinander schafft, sondern miteinander, wo man überall sieht, wo ist der Nutzen, dass ich jetzt mit den Personen, die ich gerade will, zusammenarbeiten, das auch machen tue. Das ist das. Also, wir müssen in Zukunft ganz sicher schauen, dass wir die Plattformen können öffnen und können uns so bewegen, dass aufeinander zugehen nicht schwieriger wird, sondern einfacher. Ja.
Ich stelle mir vor, dass wir die Jazz-Szene auch inhaltlich möchte wie abbilden. Sie verändert sich ständig und ich stelle mir wirklich vor, dass wir auch so wie ein Chamäleon uns anpassen an die Szene und die wiedergeben, aber auch können unterstützen in Zukunft, dass wir den Gedanken, wo ursprünglich da war, die JazzTime-Idee, nämlich für die Musikszene da zu sein, dass wir den Gedanken auch können weiterführen und wir so ein auch eine Zukunft können schaffen für die Szene und für die Szene da sein, mit Inhalt, mit den Plattformen und auch wir können das widerspiegeln, was die Szene macht und im Publikum immer wieder zeigen, wohin dass sich die Szene bewegt in Zukunft.
Danke für das Gespräch. Danke, dass ihr Zeit gehabt habt, hierher gekommen, Joel, Fabrice.
Danke auch. Merci vielmals.
Jazz Kur Podcast.
Im aktuellen Musiktipp jetzt eben die Sängerin Dalia Donadio und ihr Lied Cinderella vom gleichnamigen Album, erschienen bei White Ear Records in Zürich. Cinderella, das kleine Mädchen, begibt sich auf eine Reise in die eigene Vergangenheit, auf der Suche nach ihrer aktuellen Identität. Dalia Donadio ist eine Schweizer Sängerin mit italienischen Wurzeln. Und diesen Wurzeln ging sie auf ihrer aktuellen CD Cinderella nach. Ausgangspunkt war das Liederbuch ihres Vaters, des bekannten italienischen Liedermachers Toni Donadio, der seit mehr als 40 Jahren als Musiker tätig ist. Die Tochter Dalia hat einzelne Stücke ausgewählt, zerlegt, mal ein Melodiefragment, mal eine Akkordfolge herausgenommen und als Ausgangspunkt für eine neue, eigene Komposition genommen. Dass sie sich dabei bisweilen weit von der Vorlage entfernt, erklärt sich aus dem musikalischen Verständnis der Sängerin. Ein Text oder ein musikalisches Element wie eine Melodie oder ein Rhythmus können durchaus den Kern eines Stückes ausmachen. Aber der emotionale Gehalt ergibt sich oft aus dem Zusammenspiel mit anderen Elementen, erklärt sie im Gespräch mit Jason Moore. So ist auch im Titelstück das Original kaum noch zu erkennen. Gesprochen wird ein Text in Roccese, einem kalabrischen Dialekt, der ausschließlich in Rocca Imperiale gesprochen wird. Ihn hat sie belassen und drumherum hat Dalia Donadio eine Art Soundscape geformt, eine imaginäre Umgebung, in die sie das Publikum einlädt, mitzureisen. Als Evokation eines anderen Ortes und einer anderen Zeit, durch die sich die Cinderella selbst neu kennenlernt.
Guarda-me, stringe-me e carezza-me, che non già faccio più, sto mondo tanto triste, come si fa ad amazzà?
Cinderella.
E già avuto nessuna bella, nessuna bella e chiara, e già suonata da nato mondo, senza paura ma solo capace.
Come si fa?
Senza tristezza, ma solo amore.
Hai già avuto?
Tu sei bella, come sto fiore di Narella.
È chiara.
Dai, pristavi in acqua.
Oggi sono nata.
Cangiamo sto mondo triste.
Senza paura.
Come si fa?
Ma sua che pace.
A me cangia.
Senza tristezza.
Ma come si fa?
Sua amore.
Guarda-me, stringe-me, carezza-me, che non ce faccio più, sto mondo tanto triste, come si fa ad amata. Guarda-me, stringe-me, carezza-me, che non ce faccio più, sto mondo tanto triste, come si fa ad amazzà. E già avuto nessuna bella, nessuna bella e chiara. E già sono nata da nato mondo, senza paura ma solo capace, senza tristezza ma solo. So amore, tu sei bella come sto fiore di Narella. Dai, pristamina qua, cangiamo sto mondo triste, come si fa? Oh my God, come so far. Oh my God, come so far. Oh my God, come so far.